Die Corona-Pandemie, etwas über ein Jahr, begleitet uns dieses Thema nun. Und aus dem damaligen Virus im fernen China ist nun ein ziemlicher Einschnitt unserer aller Leben geworden. Stichworte Lockdown, Kontaktrückverfolgung, Hygienekonzepte. Und diese Hygienekonzepte haben natürlich ihren Weg auch in die Gottesdienste gefunden und die auch ein bisschen verändert. Da machen sich einige Menschen auch ihre Gedanken darüber, über dieses Thema Liturgie und Hygiene in Geschichte und Gegenwart. Das wollen wir jetzt auch tun. Professor Hans-Jürgen Vollner, Liturgiewissenschaftler und Sakramententheologe an der Uni in Wien. Ich grüße Sie ganz herzlich. Das ist unser gemeinsames Thema jetzt. Hallo.
Ja, guten Tag, grüß Gott.
Ich musste direkt daran denken, dass sich eine ehemalige Nachbarin immer darüber beschwert hat, dass man ja beim Friedensgruß sich die Hand schütteln muss und sie das einfach nicht macht. Und ich habe mir da nie was bei gedacht und gedacht, das ist doch ein ganz schönes Signal und ein schönes Zeichen. Und jetzt plötzlich denkt man vielleicht ein bisschen anders darüber, beziehungsweise ich habe überlegt, wird das überhaupt irgendwann mal wieder so sein, dass man sich zum Friedensgruß die Hand reicht?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich muss sagen, mir ging es ähnlich wie der Dame schon vor Corona. Gerade in der, wenn Grippesaison ist, Husten, Schnupfen und manche Gottesdienstbesuche sich dann halt in die Hände schneuzen oder niesen und dann die Hand reichen. Also das hatte ich mir schon vorher auch ein bisschen überlegt und hatte da auch ein bisschen so Hemmnisse gehabt. Jetzt sind wir natürlich sensibilisiert, was den Friedensgruß anbelangt, was die Kelchkommunion anbelangt. Also ich würde sagen, es wird sicherlich nicht mehr ganz so sein wie vorher. Also das heißt, man wird vielleicht diese Desinfektionsgeräte beibehalten, man wird die Gläubigen vielleicht darauf aufmerksam machen, eben beim Friedensgruß vielleicht andere Zeichen, gerade wenn dann Grippesaison ist im Winter und so weiter, andere Zeichen der Verbundenheit sich zu geben. Also es wird sich wahrscheinlich meines Erachtens doch einiges ändern durch diese Epidemie oder diese Pandemie, hat sich doch das Hygieneverständnis auch bei Gottesdienstbesuchen doch sehr stark verändert.
Ich denke auch, dass es tatsächlich so ist, dass wir ja jetzt gelernt haben, in die Ellenbeuge zu niesen. Und viele Menschen machen das aber noch, wie wir es ganz früher mal gelernt haben, nämlich in die Hand rein. Und das ist natürlich dann auch eine Gefahr jetzt, ne?
Ja, natürlich, das ist eine Gefahr. Ich meine, in der U-Bahn genau das Gleiche. Man sieht ja dann viele Mitfahrende, die dann meinen, nur weil sie eine Maske aufhaben, nicht um vorher vor den FFP2-Masken, hier muss man auch in der U-Bahn ja FFP2-Masken haben, dass sie dann einfach, ohne überhaupt sogar die Hand zu Hilfe zu nehmen, einfach durch die Maske durchhusten. Also das ist natürlich etwas, wo jetzt, glaube ich, schon langsam ein Lernprozess einsetzt im gesellschaftlichen, privaten Umfeld und sicherlich eben auch im Gottesdienst.
Dann gucken wir jetzt mal ganz genau auf den Gottesdienst drauf. Fängt mal an der Tür mit dem Weihwasser, ne?
Ja, das ist zum Beispiel mit dem Weihwasser. Das ist keine Frage. Da gibt es sogar drei Studien aus dem deutschsprachigen Raum, die das Weihwasser untersucht haben und die natürlich zu erschreckenden Erkenntnissen gekommen sind, gerade im Sommer, dass sich doch alles Mögliche an Bakterien und anderen da drin rumdummelt. Aber jetzt in der Corona-Zeit oder auch Grippezeit vorher ist es natürlich ähnlich. Gut, dem könnte man natürlich einerseits Abhilfe schaffen, dass man das Weihwasser ein-, zweimal die Woche reinigt, wie das sogar das zeremoniale Episcoporum, also das zeremoniale für die Bischöfe schon seit Anfang des 17. Jahrhunderts vorschreibt, dass man einmal die Woche das Weihwasser auswechseln sollte. Und vielleicht eine erhöhte Zugabe von Salz. Früher hat man ja immer exorziertes Salz dem Weihwasser zugegeben, in einer höheren Konzentration, mit einer entsprechenden Einlage im Weihwasserbecken könnte man auch für die Zukunft doch auch ein bisschen Vorsorge treffen. Momentan ist es sicherlich sinnvoll, dass die Weihwasserbecken noch leer sind, aber den Leuten, dass man denen die Möglichkeit hat, kleine Weihwasserfläschchen mitzugeben, beziehungsweise die Leute sich das dann auch abfüllen können. Ich glaube, das sollte man unbedingt beibehalten. Es kommen auch diese Weihwasserspender auf, die fast ein bisschen ausschauen wie Desinfektionsspender. Muss man natürlich aufpassen, dass man das nicht verwechselt. Bei der Schweinegrippe vor etwa 8-9 Jahren hat man das in Italien schon angefangen, dass man dann eben mit einem automatischen Sensor und ein paar Tropfen Weihwasser herauströpfeln oder in Wien in eine Lungenheilanstalt. Da hat man schon vor 100 Jahren, das war ja mit DBC und so weiter, auch schon eine Weihwasserspende gehabt, wo das Weihwasser tröpfchenweise heruntertropfte. Also schon vor über 100 Jahren, das wird sogar nicht einmal was ganz Neues.
Also es ist tatsächlich so, dass es vieles schon gibt, wenn wir mal dann zurückblicken in die Geschichte. Aber eins möchte ich vorher noch, wir hatten gerade gesagt Gottesdienst. Wie ist es bei der Kommunionausteilung?
Ja, bei der Kommunionausteilung, das ist natürlich ein heikler Punkt. Die Kelchkommunion, reden wir mal zunächst einmal von der Kelchkommunion, weil ja der Mundkontakt dann auch mit dem gemeinsamen Kelch da ist. Das hat das Zweite Vatikanische Konzil wieder zurückgebracht, Gott sei Dank. Aber mit Blick jetzt in die USA, da hat ja auch schon vor über 100 Jahren, vor 120, 130 Jahren, fing das mit einer Sanitation Campaign, also mit einer Gesundheitskampagne an, bei Anglikanen, Presbyterianen, also Protestanten, die die Kelchkommunion ja länger kannten. Dann kam auch schon die Einzelkelchbewegung dort auf, eben aus Sorge, spanische Grippe, kleines Stichwort zum Beispiel, dass man dann Einzelkelch dann eingefordert hat. Und bei uns kam ja dann erst nach dem Konzil die Kelchkommunion langsam auf mit dem gemeinsamen Kelch. Und da ist natürlich schon ein Ansteckungspotenzial da, das ist keine Frage, denn weder der geringe Alkoholanteil des Messweines noch die Vergoldung des Kelches hat eine genügend desinfizierende Wirkung. Und die Konsekration natürlich auch nicht, wenn man die Eucharistie-Theologie ernst nimmt. Also da wird man auch nach der Corona-Krise oder Pandemie sich was überlegen müssen. Ein evangelischer Theologe aus Leipzig hat gesagt, auch in der evangelischen Kirche wird die Kelchkommunion zumindest aus dem gemeinsamen Kelch nach 2020 nicht mehr so sein wie vorher. Also auch dort überlegt man, wie man damit umgeht. Also Kelchkommunion ist ein ganz heikler Punkt, weil wir ja gemeinsam mehrere Menschen aus dem gemeinsamen Kelch trinken. Mundkommunion, da ist natürlich auch ein gewisses Gefahrenpotenzial da, das man auch nicht unterschätzen kann. Nur könnte man da zwischendrin die Finger mal eher eben eintauchen in hochprozentigen Alkohol. Da könnte man mit ganz guten Hygienekonzepten etwas sozusagen dagegen wirken. Bei der Kelchkommunion aus dem gemeinsamen Kelch wird es nicht ganz so einfach sein, und wie es mit, ob man dann Einzelkelche oder mit Eintauchen dann macht. Eintauchen hat man ja die Gefahr, dass das nur der Priester machen darf und dann die eingetauchte, konsekrierte Hostie dann ja auch wieder in den Mund des Kommunikanten geben muss. Dann haben wir ja doppeltes Problem. Also da wird sicherlich einiges hinterher anders sein und vielleicht auch sein müssen.
Aber Sie haben es ja eben auch schon gesagt, dass man ja auch mal zurückschauen kann, um sich Ideen zu holen. Und dabei gibt es ja zum Beispiel auch wirklich in der sehr weit zurückliegenden Vergangenheit im Mittelalter, Zeit der Pest, sage ich mal, auch sowas wie so ein Pestlöffel. War das auch etwas, wo man gesagt hat, da hat man sich beholfen, damit man eben möglicherweise sich nicht ansteckt, indem man da ja sich neue Möglichkeiten überlegt?
Ja, das war zum Beispiel ja sehr interessant. Es gab Bestlöffel, Bestzangen und kürzlich habe ich sogar gehört, in Siebenbürgen bei Protestanten gab es im 17. Jahrhundert sogar Bestkelche mit so verschiedenen Schnäbelchen, die da rausgingen. Also man hat sich schon beholfen, man hat damals natürlich nicht gewusst, was die Ursache der Pest ist, dass das eben durch Flöhe oder durch Aerosole bei der Lungenpest natürlich der Fall ist. Man hat aber gewusst, Abstand halten ist wichtig, also Beichte mit genügend Abstand, die Finger mit Essig, das mit Essigwasser, Wein und Essig sauber machen, das Gesicht mit Essig und Wasser sich reinigen. Also ein paar instinktive Sachen hat man richtig gemacht und diese langstieligen Bestlöffel, die dienten natürlich dazu, eben die Kommunion mit Abstand zu reichen. Wie das natürlich genau stattgefunden hat und ob man da natürlich sozusagen vom Regen in die Traufe kam, wenn da jeder vielleicht eine Art Mundkommunion mit dem gleichen Löffel gemacht hat und der dann nicht adäquat desinfiziert wurde, das ist natürlich eine andere Frage. Aber Kommunionzangen sind ja heute auch wieder in manchen Diözesen, wie Rothenburg-Stuttgart zum Beispiel, ja schon fast vorgeschrieben oder vorgesehen. Also Sie sehen, manche Sachen wiederholen sich dann im Laufe der Geschichte wieder. Man kann natürlich aus der Bestzeit das nicht eins zu eins auf die heutige Zeit übersetzen, aber es ist interessant, was man damals tatsächlich schon instinktiv zumindest gewusst hat oder gemacht.
Auf der anderen Seite, zwischen diesen Ereignissen, zum Beispiel sei es die Pest oder die spanische Grippe, die Sie eben erwähnt haben, ist immer wieder ganz viel Zeit vergangen. Dann gehen viele Jahre vorbei und dann plötzlich wird es ja auch wieder anders und wieder lockerer und man denkt vielleicht nicht mehr so daran. Denken Sie, das wird auch so sein? Am Anfang wird man vorsichtiger sein, wieder sich überlegen, wie man besonders hygienisch da umgehen kann mit diesen einzelnen Situationen, die Sie beschrieben haben, und dann irgendwann wird es so für sich wieder ein bisschen auflösen?
Ja, das ist die Bestwellen. Die Best kam ja immer in Wellen nach ein paar Jahrzehnten wieder. Dann gab es wieder Bestverordnungen, die wurden erneuert und irgendwie hat man sich grob erinnert. Bei der spanischen Grippe gab es ja auch ähnliche Hygienemaßnahmen, Kirchen waren geschlossen, Masken. Aber man vergisst wieder sehr schnell. Leider muss man sagen, man erinnert sich ja ungern an schlechte Gegebenheiten. Man blendet immer das Negative aus. Denken Sie nur 8, 9 Jahre zurück, da hatten wir die Schweinegrippe. Ich kann mich gerade noch erinnern, dass die Weihwasserbecken vorübergehend leer waren und am Flughafen, dass das Fieber gemessen wurde, kann mich aber nicht mehr erinnern, obwohl es so war, dass der Friedensgruß auch vor 8, 9 Jahren ausgesetzt war, dass es Hygienekonzepte gab. Es wird Ihnen wahrscheinlich ähnlich ergehen und das ist erst nur 8, 9 Jahre her. Und schon hat man es wieder vergessen. Ne?
Was denken Sie, was ist aus Ihrer Sicht wichtig jetzt, wenn wir irgendwann mal wieder hoffentlich in so ein normaleres Fahrwasser kommen, was wir berücksichtigen?
Also was muss man berücksichtigen? Das ist auch ein bisschen das Anliegen von unserem Buch, dass man auch weltweit, nicht bloß jetzt aus dem deutschsprachigen Raum, mal sieht, was für Konzepte wurden gemacht, aus diese Konzepte wirklich aufhebt und lernt, was war tatsächlich gut und nützlich, was war vielleicht ein bisschen überzogen. Ich möchte bloß da den zweiten Timotheusbrief mal ganz kurz zitieren, denn Gott hat uns ja einen Geist, nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Besonnenheit. Das könnte man jetzt ummünzen und könnte sagen, also Besonnenheit ist angesagt, Verhältnismäßigkeit, also welche Konzepte, Hygienekonzepte in den verschiedenen Diözesen, Bischofskonferenzen haben tatsächlich was gebracht. Man lernt ja auch, was ist vielleicht überzogen und dient nur der psychologischen Beruhigung. Und diese Konzepte, was kann man auch weiter beibehalten, was ist nützlich? Ich habe es ja schon gesagt, man muss sich bei der Kelchkommunion sicherlich überlegen, wie geht es weiter. Man muss sich beim Händereichen, beim Friedensgruß überlegen, wie geht es weiter. Wie geht es weiter mit dem Weihwasser? Will man vielleicht, wie in den USA eh üblich, bei jedem Supermarkt so einen Desinfektionsspender in den Kirchen beibehalten? In den USA war es ja schon vor Corona immer so üblich, dass die Leute ihre Einkaufswägen desinfizieren konnten. Das muss man sich tatsächlich überlegen, was kann man beibehalten, denn die normale Grippe, wo auch Menschen sterben, Ältere, nicht natürlich in dem Maße wie jetzt bei Corona, das wird es auch weiterhin geben und Pandemien sind ja nicht ausgeschlossen. Ne? Man sagt ja, dass die nächste Pandemie steht schon vor der Tür und da muss man tatsächlich meines Erachtens auch überlegen, wie geht es weiter. Wir wollen ja auch hier von Wien aus mit Kollegen ein interdisziplinäres Forschungsprojekt eben anstoßen, mit Medizinern, also Virologen, Epidemiologen, Krankenhaus- und Lebensmittelhygienikern, um eben tatsächlich so eine Art Konzept wissenschaftlich zu erarbeiten für die Zukunft. Das ist so ein Projekt, das wir dieses Jahr angehen möchten. Eben, was lernen wir medizinisch und auch jetzt liturgisch, was ist eben angemessen, was ist besonnen, für die Zukunft beizubehalten oder wenn uns wieder so eine Pandemie ereilt, was ist zu tun. Das müssen wir natürlich auch wissenschaftlich machen, da kann man sich nicht nur auf staatliche Expertisen verlassen, die sich ja mit religiösen Ritualen oder gottesdienstlichen Feierformen nicht so auskennen. Da muss man tatsächlich in Zusammenarbeit kirchlich mit Medizinern zusammen einmal was überlegen. In den USA hat man es übrigens gemacht. Da gab es das Domestic Institute in Washington D.C., die haben sich tatsächlich da interdisziplinär, haben da schon einige Sachen erarbeitet.
Liturgie und Hygiene, damit haben wir uns gerade ausführlich beschäftigt mit Professor Hans-Jürgen Vollner, Liturgiewissenschaftler und Sakramententheologe an der Uni in Wien. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke Ihnen ebenfalls.